Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Session von Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten Finanz-Know-how in Ihrer Mittagspause. Und heute mit einem Thema, das nun definitiv als einen der großen Trends der letzten Jahre gelten kann, soll und tut auch, nämlich Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Also mal ganz kurz ein einziges Fakt. Von den ETFs, die neu an die Börse gekommen sind in den letzten Monaten, war eine deutliche Mehrheit mit einem Nachhaltigkeitskonzept. Und die Mittel, die in diesen Nachhaltigkeits-ETFs, ich nenne ich sie mal so, reingeflossen sind in 2021, waren auch deutlich mehr. Also es war der Sektor mit dem größten Zufluss. Soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass das Ganze nicht besonders transparent ist für viele und dass es auch in einem ganz enormen Wandel besteht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Jennifer Brockerhoff heute hier unser Gast ist und Ihnen in den nächsten 30 Minuten einen Überblick gibt über den Stand der Regeln, über die Möglichkeiten, aber vor allem die Grenzen, die Sie sich gegenüber sehen, wenn Sie nachhaltig Geld anlegen wollen, Ihnen jetzt das in 30 Minuten zu schenken. Hallo Jennifer, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Edda.
Gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick, wie so die Nachhaltigkeitsverfassung am deutschen Kapitalmarkt im Moment ist für private Anleger.
Also die Verfassung ist in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Es liegt aber vor allem daran, dass die Aufmerksamkeit noch nicht so stark in diese Richtung gelenkt wird. Das soll natürlich der Gesetzgeber, allen voran eben die EU, vorantreiben. Wir sehen ja anhand eben von den Zahlen des Forums Nachhaltige Geldanlage, dass bisher eigentlich das Volumen in nachhaltige Geldanlagen bisher eher einstellig war. Durch die neuen Gesetzgebungen und Offenlegungsverordnungen liegen wir ja jetzt mittlerweile ungefähr zweistellig, so um die 15%, sodass man sagen kann, so eine kleine Turborakete jetzt gezündet wird in Aufmerksamkeit und natürlich auch, warum wir das Ganze machen. Es ist einfach nicht nur irgendwie so ein nettes Add-on, sondern hat natürlich einen ganz expliziten Hintergrund. Und ich denke, diese ganzen Themen, die werde ich gleich in dieser kleineren Präsentation, ich finde es immer ganz gut, wenn man ein paar Bildchen irgendwie dabei hat, damit das Ganze etwas einprägsamer ist, gerade weil das Thema sehr, sehr komplex aufgebaut ist. Die Präsentation, soll ich direkt loslegen,
Ella? Ja, noch ein Hinweis an Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Sie können wie immer natürlich Fragen stellen. Geben Sie die unten in die Fragepanel ein. Ich gebe die dann je nachdem währenddessen oder am Ende an Jennifer weiter. Die Bühne ist dir.
Alles klar, ganz lieben Dank. So, sieht man jetzt die Präsentation? Ella, du sagst dann ja und dann würde ich direkt starten. Wunderbar. Dann fangen wir erstmal an mit einem Marktflash. Und zwar, das sind einfach ein paar Schlagzeilen, die ich aus den letzten Tagen mal zusammengesammelt habe. Zeigt uns, dass das Thema Nachhaltigkeit in den verschiedenen Ausgestaltungsformen omnipräsent ist. Was natürlich grüne Geldanlagen insgesamt machen. Das Thema Waffen aufgrund des Ukraine-Krieges ist ein Thema, was sehr viel Brisanz enthält, aber eben auch sehr stark diskutiert werden muss. Letzte Woche, ich bin hier aus Nordrhein-Westfalen, hatten wir am Freitag eben auch wieder das Thema Unwetter und das Thema Tornado, sogar in Paderborn. Also das sind natürlich alles Dinge, die aufgrund des Klimawandels und eben auch der Veränderung des Klimas zuzuschreiben sind. Am Wochenende, auch ganz spannend, hat man vielleicht mitbekommen, Cathie Wood, die Star-Investorin von ARK Invest, hat natürlich eben auch sich ausgelassen darüber, dass Tesla aus den S&P 500 ESG-Index rausgeworfen ist. Eben auch ganz interessant, das vielleicht im Detail sich mal anzuschauen. Und natürlich eben auch die Schlagzeilen zum Thema, ist das Thema nachhaltige Geldanlage eine große Blase, die dann zu platzen droht. Wir kennen natürlich eben auch andere Finanzblasen, die Hypothekenmarktblase oder eben auch die Techblase von vor über 20 Jahren. Und da kommen natürlich Erinnerungen wach, die sich nicht wiederholen sollen. Das heißt also, egal eigentlich, welche Zeitung man aufschlägt oder welche Online-Portale man sich anschaut, immer ist das Thema Nachhaltigkeit in eine gewisse Ausgestaltungsform mit dabei. Warum das Ganze? Ich finde es immer ganz gut, man sagt immer so schön, start with why. Ne? Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht gemacht worden als nette zusätzliche Möglichkeit, sondern hat eben einen brisanten Hintergrund. Natürlich das ganze Thema des Klimawandels, Und natürlich eben auch das Klimaabkommen von Paris aus 2015 ist hier maßgeblich für den EU-Aktionsplan und die dazugehörige Taxonomie. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die ebenfalls in 2015 verabschiedet worden sind, sind die Hausaufgaben der Menschheit, wenn man so will, bis 2030. Und wenn man ehrlich sein will, beziehungsweise sich die jetzigen Schlagzeilen anschaut, dann sieht man von vornherein, dass wir sehr weit hinterher hinken, was eben der Zeitplan angeht. Und der EU-Aktionsplan für Sustainable Finance ist in 2018 eben auch entstanden. Dazu eben auch das Herzstück der Taxonomie. Alles sehr sperrige Wörter, heißt aber eigentlich nichts anderes als die Definition, was ist überhaupt eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit, begann. Und jetzt sehen wir eben anhand von Diskussionen, gerade eben zum Jahreswechsel gab es ja die sehr überraschende Überlegung, Atomkraft und Gas als nachhaltig zu labeln, was natürlich noch nicht komplett durch ist, aber eben auch zu sehr viel Widerstand geführt hat, auch in den eigenen Reihen, werden wir natürlich sehen, wie dieses Thema ausgeht. Am 11. Juli wissen wir mehr. Die Offenlegungsverordnung, etwas, was natürlich uns als Berater sehr stark eben auch betrifft, weil seit 10. März letzten Jahres müssen Fondsgesellschaften ihre eigenen Produkte einstufen in Artikel 6, 8 und 9, was einem wahrscheinlich erstmal nichts sagt. Vielleicht hat der ein oder andere gesehen, wenn man ein Fondsporträt oder eben auch Factsheets abruft, dass da eben auch diese Bezeichnungen draufstehen. Und hier versucht man von vornherein eine Zuordnung in Artikel 6 quasi als nicht nachhaltig oder Basic-Merkmale, Artikel 8 als ESG-Bezug, also mit Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Und die Königsklasse Artikel 9, das Thema Impact Investing, also wo erzielt man eben auch eine nachweisliche Wirkung neben einer finanziellen Rendite und das eben auch messbar. 2. August, auch noch eben auch ein spannendes Datum für Berater. Warum? Weil ab dann die Nachhaltigkeitspräferenzen in der Beratung, in Kundengesprächen abgefragt werden müssen. Das ist natürlich ein Novum und sollte natürlich eben auch dazu führen, dass viel mehr Menschen darauf aufmerksam werden, dass nachhaltig investieren überhaupt möglich ist und dann auch zu schauen, in welche Ausgestaltungsform. Ne? Also der Hintergrund hier nicht nur das Thema Klimawandel in Gänze, sondern wie können wir das Ganze irgendwo so hin bewegen. Also das Interessante ist ja, was viele nicht wissen, wenn wir in Europa uns anschauen, wie das private Vermögen verteilt ist, liegen wir da bei ungefähr 40%. Das heißt, 40% des Gesamtvermögens in Europa wird von Privatpersonen gehalten. Und der Grund, warum natürlich hier die EU-Kommission bzw. das EU-Parlament überlegt hat, was können wir tun, um dieses Geld auch in nachhaltige Ströme fließen zu lassen, das ist natürlich der Grund, warum diese ganzen schwierigen Dinge entstanden worden sind, gleichwohl die noch nicht perfekt sind. Dann haben wir das Thema, was will eigentlich der Verbraucher? Und hier hatten wir eine Umfrage Ende 2020, wobei sich die Zahlen ja jetzt auch nicht großartig verändert haben, von der Verbraucherzentrale Bundesverband, dass mehr als die Hälfte der Verbraucher bereit sind, Geld auch nachhaltig anzulegen. Und wir haben in der Vergangenheit immer dieses sogenannte Henne-Ei-Problem gehabt. Das heißt, wenn man einen Berater oder einen Bankberater gefragt hat, warum investiert ein Kunde denn nicht nachhaltig, dann war oft der Grund, der Kunde fragt ja nicht danach. Und wenn man den Kunden gefragt hat, warum investierst du nicht nachhaltig, dann wurde einfach häufig gesagt, mir ist es überhaupt nicht angeboten worden. Und dieses Problem soll natürlich gelöst werden, dadurch, dass eben auch diese Präferenzen verpflichtend abgefragt werden müssen, weil die Bereitschaft ist natürlich da. Wenn man nachhaltig investiert, dann am liebsten natürlich mit einer messbaren Wirkung, weil nur investieren fürs gute Gewissen ist ja natürlich am Ende des Tages, wird den Klimawandel eben nicht aufhalten, beziehungsweise eben auch abmildern. Daher ist das Thema Wirkung etwas, was immer mehr im Fokus steht und von der Wissenschaft eigentlich mehr oder weniger jetzt erst untersucht wird. Thema Rendite. Wir sind alle auf Rendite getrimmt, weil wir das natürlich auch brauchen. Wir wollen natürlich langfristig Vermögen aufbauen. Wir wollen unsere Altersvorsorgelücke eben entsprechend schließen. Und das zeigt sich hier ganz klar, dass fast 80% eben auch der Befragten das Thema Rendite nicht unwichtig finden, was natürlich auch logisch ist. Dann haben wir auch das Thema Greenwashing als großes Problem. Greenwashing etwas, also kennen ja die meisten, dass eine Firma, die sonst vielleicht keinen Nachhaltigkeitshintergrund hat, auf einmal eine Kleinigkeit verändert und schon schwupps kann man sich als grün nach außen hin präsentieren. Ja, Beispiele ist, wenn ich sage mal, ein konventioneller Wursthersteller sagt, wir pflanzen einen Baum pro verkaufte Wurstpackung, ist das natürlich nicht etwas, was langfristig fürs Klima positiv beiträgt, sondern ist eben so eine homöopathische Dosis, das Feigenblättchen, um dabei zu sein. Und dem gilt es natürlich entgegenzuwirken oder auch einfach schnell aufzudecken. Ja, und das Thema, warum investiert man nicht in dem Bereich, liegt häufig daran, dass eben das Wissen entsprechend fehlt. Gerade mal 6% der Deutschen haben hier in den letzten, das war in den letzten 3 Monaten, also in 2020 nachhaltig investiert. Die Zahlen werden sich auch in den letzten Monaten nicht so stark verändert haben. Und die Wissenschaft, die versucht natürlich so schnell wie möglich das Thema Impact, also das Thema, wie können wir eine Wirkung messen, so sichtbar und nachweisbar darzustellen, dass wir als Verbraucher damit was anfangen können. Und so war ein Gutachten, was auch in 2020 rauskam von zwei deutschen Professoren, hochinteressant und schlug eben auch sehr hohe Wellen. Weil man natürlich eben auch hier erstmal gesagt hat, Wirkung kann man nicht gleich Wirkung bezeichnen, sondern Wirkung gibt es in verschiedenen Wirkungskanälen. Und hier einfach mal so einen kurzen Überblick über die verschiedenen Wirkungskanäle, also Impact-Klassen von A bis C. Die meisten von uns werden im ersten Wirkungskanal unterwegs sein. Und da haben wir indirekte transformative Wirkungen. Das heißt, wenn wir ein ETF kaufen oder eine Aktie oder bestehende Fondsanteile, dann investieren wir natürlich in Papiere, die schon am Markt existieren. Und da haben wir erstmal keine neue Investition ausgelöst. Weil es ist ja ein Käufer, ein Verkäufer, da gibt es ein Match und schon ist entsprechend das Geschäft gelaufen. Aber ich habe jetzt erstmal nicht dazu beigetragen, die Welt zu retten. Und da muss man ganz klar, auch von Anbieterseite darf man keinem was vormachen, kauft diese Fonds oder ETFs und schon ist die Welt irgendwie gerettet. Dem wird einfach nicht so sein. Man muss einfach nur wissen, dass indirekte transformative Wirkungen nicht heißt, dass es gar nichts bringt, sondern diese möglichen Wirkungen sind heute auch nicht so ganz erforscht. Und da ist man dran zu schauen, inwiefern, wenn eine große Masse an Menschen natürlich eher auf Nachhaltigkeitsaspekte achtet, dass wir eine Signalwirkung auch den Fondsgesellschaften und großen Anbietern gegenüber haben und die auch wiederum zu Veränderungen dadurch bewegen. Direkte transformative Wirkung bei Renditeverzicht ist das eigentlich, was man nicht so gerne machen will, aber institutionelle Anleger, gerade im Bereich eben der Rentenanlagen, also wenn wir Green Bonds zum Beispiel sehen, da sind die Renditen vielleicht nicht wahnsinnig hoch, aber wenn man sagt, wir investieren dort zum Beispiel in einen Green Bond und haben eben auch neue Projekte finanziert, die sonst eben nicht umgesetzt worden wären. Das ist natürlich eben auch ein Wirkungskanal, der hier eine starke Wirkung zeigen kann. Und natürlich die direkte transformative Wirkung, indem wir Firmen dazu bewegen, sich zu verändern, weil wir leben einfach in einer Wirtschaft und wir haben ein Wirtschaftssystem, was natürlich nicht perfekt ist, sondern eben ganz im Gegenteil destruktiv ist. Und deswegen brauchen wir einen Wandel dieser Firmen, weil wir können nicht alle morgen abschalten, sondern so funktioniert einfach unser Alltag nicht mehr. Wie schaffen wir diese auf dem Transformationspfad zu begleiten und so ein Nudging, also wirklich so einen lieben Tritt in den Hintern zu geben, damit da Veränderungen schneller vonstatten gehen. Also da alleine schon in diesem Bereich Wirkung gibt es große Streitpunkte und hier einfach wirklich nur so einen kleinen Umriss, damit man hier einfach schon mal sieht, was gibt es da für Unterschiede. Investmentstile ist das, was vielleicht die meisten Zuhörerinnen und Zuhörerinnen interessieren könnte, gerade wenn man jetzt im Bereich der ETFs und Fonds unterwegs ist. Wir haben hier einen großen Werkzeugkasten, den man wirklich auch nutzen sollte. Und wichtig ist es, dass kein Stil gegen einen anderen eben ja ausgefochten wird, dass man sagt, dieser ist jetzt besser als der andere. Ich bin der Meinung, dass jede Art von nachhaltiger Investition, auch wenn es erstmal ein Quäntchen ist, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Trotzdem muss einfach jeder selbst entscheiden, was man präferiert. Das, was am allermeisten genutzt wird, sind sogenannte Ausschlusskriterien. Das sieht man ganz oben. Die Ausschlusskriterien beinhalten natürlich eben das Thema zum Beispiel Antipersonenminen, Rüstung, Kinderarbeit ist eigentlich auch so klassische Ausschlusskriterien und wird von Fondsgesellschaften am allermeisten genutzt. Normbasiertes Screening heißt nichts anderes, als dass man eben auch schaut, das Thema Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsrechtsverletzungen, das ganze Thema ILO, Kernarbeitsnorm oder eben nach UN Global Compact hört man eigentlich ganz oft, dass man einfach auch schaut, wie sind die Arbeitsbedingungen und dass eben Mindeststandards erfüllt werden, gerade weil auch die soziale Komponente eine große Rolle spielt. Das Thema Lieferketten lässt auf jeden Fall bei dem Punkt auch grüßen. ESG-Integration werden die meisten von uns auch schon kennen, also diese besagten Buchstaben Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, ist eben auch kein Begriff, der geschützt ist oder wo es eine gültige Definition gibt, sondern es gibt viele verschiedene Definitionen, die jede Fondsgesellschaft für sich selber eben auch festlegen kann. Vielleicht haben die einen oder anderen schon dieses Kürzel SRI, also SRI, schon mal gesehen, gerade bei ETFs wird es ganz gerne auch genutzt, wenn man den MSCI kennt und den MSCI SRI, also Socially Responsible Investing, da wird eben auch die, also ethisch nachhaltiges Investieren, also eine strengere Richtlinie hiermit umgesetzt. Auch da ist es so, dass die einzelnen Gesellschaften ihre eigenen Kataloge festlegen. Engagement, das heißt also wirklich im Dialog zu stehen mit den Firmen, in denen man investiert, auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil man kann eben durch den Dialog mit Gesellschaften, die dazu bringen, Veränderungen vorzunehmen, gerade wenn man jetzt ein großer Fondsanbieter, eine große Kapitalanlagegesellschaft ist und sieht, dass vielleicht Kontroversen entstanden sind oder dass irgendwas Negatives in der Presse ist, dass man dementsprechend nachgeht und dann eben in Dialog mit der Firma zu gehen und dann eben auch gegebenenfalls eine Deadline zu stellen, wenn etwas nicht verändert wird, dass man eben auch deinvestiert. Aber oft ist es besser, im Gespräch zu sein, statt nicht zu investieren, weil Divestment kennt man eben vielleicht auch vom Hörensagen, also dieses Rausgehen zum Beispiel aus CO2-lastigen Firmen. Es bringt insofern was, dass man dann natürlich rausgegangen ist, aber es bringt dann nichts, wenn ein anderer Investor wieder reingeht, weil dann verschieben sich eben auch da nur die CO2 ja, die CO2-Ausschüttungen auf der einen und auf der anderen Seite. Stimmrechtsausübung, auch ein wichtiges Thema, was eigentlich zu wenig genutzt wird, weil wenn wir selber nicht die Aktien halten, ETFs und Fonds haben, dann werden viele von vornherein eben ihre Stimmrechte abgegeben haben. Und dann ist natürlich die Frage, ob dann eben das Fondsmanagement für mehr Nachhaltigkeit eben auch stimmt. Da auch in der Vergangenheit gab es zum Beispiel von Morningstar bestimmte Erhebungen, wo man gesehen hat, dass nicht immer für mehr Klimaschutz oder eben auch für mehr Nachhaltigkeit gestimmt worden ist. Gerade in Bezug auf so aktivistische kleine Anbieter, vielleicht hat man letztes Jahr in den Medien gehört, es gab so einen aktivistischen Hedgefonds, Engine Number One, der mit knapp 50 Millionen Dollar in Exxon Mobil investiert hat, also im Erdölkonzern, um eben auch drei Kandidaten selber in den Aufsichtsrat zu hieven, um einfach auch diese Firma zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Auch das ist eine Art und Weise, wie man investieren kann. Also es geht nicht immer nur darum, die Firmen zu meiden, sondern eben auch die, zum Beispiel durch dieses Vote und Voice, also eben, dass man spricht miteinander und eben auch die Stimmrechte ausübt, dass man dann eben auch die Firmen zu einer Veränderung bewegen kann. Und Best in, Best of und Best in Progress, ja, drei Bereiche, würde man fast meinen, was ist jetzt da bitte schon der Unterschied? Es sind große Unterschiede, wenn man so will. Die allermeisten von uns werden wahrscheinlich den Best-in-Class-Ansatz kennen. Das heißt also, man wird nicht eine Branche von vornherein rausnehmen, sondern man wird einfach schauen, welche ist die nachhaltigste. Egal, ob es jetzt Automobilhersteller ist oder Erdölkonzern oder andere Branchen, sondern einfach nur zu schauen, welcher davon ist jetzt der nachhaltigste. Der nächste Ansatz, Best-of-Class, dass man schaut, welche Branchen sind überhaupt die nachhaltigsten, also die anderen von vornherein rauszulassen. Und dann gibt es eben Best in Progress. Und da sieht man, dass es immer wichtiger wird, diesen Transformationspfad für Unternehmen eben mit zu begleiten. Das heißt, welche sind momentan auf dem besten Weg, ihre Klimaziele zu erreichen oder eben auch soziale Ziele zu erreichen und dort eben auch zu investieren. Der allerkleinste Bereich bei nachhaltigen Geldanlagen ist momentan nachhaltige Themenfonds, genauso wie Impact Investing, die ich eben auch als Königsklasse genannt habe. Schön wäre es, wenn wir investieren könnten, jeden Euro und so fort hat man einen sichtbaren Impact. Meine Meinung ist es, wenn man einen risikolosen Impact relativ schnell haben möchte, dann wechselt man einfach mal das Girokonto. Und schwupps hat man da einfach die indirekt Finanzierungsmöglichkeiten, gerade in sozial nachhaltige, ethische Projekte finanziert. Wir haben ja in Deutschland ja einige Nachhaltigkeitsbanken, unter anderem die DLS in Bochum, die das hier eben seit Jahrzehnten schon macht. Also das so ein bisschen als Werkzeugkasten, was es überhaupt an unterschiedliche nachhaltige Investmentstile gibt. Und wie man sehen kann, gibt nicht nur die eine Nachhaltigkeit, sondern wir reden hier alleine schon von sieben verschiedenen Ausgestaltungsformen, die auch wiederum, wo man, glaube ich, da alleine schon eine Stunde über jede entsprechend reden könnte. Also das Thema ist komplex und es gibt viele Nuancen. Und wichtig ist es, dass man erstmal sieht, okay, es gibt von hellgrün bis dunkelgrün ganz viel. Und das eine muss ja nicht unbedingt richtiger sein als das andere. Infoquellen, weil wir das auch ein bisschen angesprochen haben. Wo kann man sich informieren? Und da ist natürlich das Forum Nachhaltige Geldanlage mit den FNG-Nachhaltigkeitsprofile eben eine gute Möglichkeit, wenn man schon eine ja, sehr strengere Art von Nachhaltigkeit umsetzen möchte. Und das einfach auf Do-it-yourself-Ebene. Kann man dort eben über die Nachhaltigkeitsprofile rauspicken, welche Anlageklasse möchte ich, soll es mehr Aktienfonds, Mischfonds oder Rentenfonds sein. Es werden auch die ersten ETFs da mit aufgenommen. Der Eco-Reporter, eben auch schon seit über zwei Jahrzehnten am Markt, der ganz speziell das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Geldanlage in vielen verschiedenen Ausgestaltungsformen unter die Lupe nimmt. Die sind natürlich eher kritisch ETFs gegenüber aufgrund des Index-Trackings. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber die ersten kriegen schon bessere Noten und es tut sich ja auch da wahnsinnig viel am Markt, erfreulicherweise. Dann gibt es eben auch verschiedene Portale, gerade jetzt über Verbraucherzentralen oder eben sogenannte NGOs, faire Fonds, Mein Vermögen oder Geld bewegt, sind mit Sicherheit bestimmte Quellen, die die ein oder anderen Zuhörerinnen schon kennen. Und dann kann man natürlich auch über bestimmte Ratingfirmen gehen. Morningstar beispielsweise gibt es auch viele Informationen oder eben auch Vergleiche, wo man reinschauen kann anhand der Globen. ist immer eine Momentaufnahme und sagt auch nie irgendwas über die Performance aus. Das ist eben auch ganz wichtig. Nachhaltigkeit ist wichtig, aber man muss immer wissen, was ist die eigene Risikotragfähigkeit auf der einen Seite, was ist mein Anlagehorizont und wie viel Rendite möchte ich verdienen. Und da hat man die Möglichkeit, viele Informationen zu sammeln, um gegebenenfalls sein eigenes Portfolio zusammenzustellen. Ich habe hier unten nochmal raufgeschrieben, Portale der Verwirrung, Fragezeichen. Warum? Diejenigen, die sich intensiver mit dem Thema schon beschäftigt haben, werden sehen, dass man ganz schnell verwirrt werden kann. Warum? Weil jeder Anbieter auch eine unterschiedliche Methodik verwendet. Die Ergebnisse, gerade wenn man jetzt faire Fonds, die haben letzte Woche ein Ergebnis rausgebracht, wo über 2000 Fonds betrachtet worden sind. Und dann nicht mal, und 91 davon waren aus deren Sicht komplett nicht geeignet für nachhaltig orientierte Anleger. Das liegt auch daran, dass dieses Portal extrem streng ist. Und dann sind wir schon beim Thema Toleranzgrenzen, Grenzen und Dual Use. Also ein R hat sich eingeschlichen, also Dual Use soll das heißen. Das heißt also, Toleranzgrenzen sind in viele, gerade beim Forum Nachhaltige Geldanlagen, wo das Siegel vergeben wird, wird immer eine zum Beispiel 5% Toleranzgrenzen, was das Thema auch Rüstung angeht. Das heißt aber nicht, oder 3% zum Beispiel, das heißt aber nicht, dass man das ausnutzt, sondern man hat eben das Problem, dass anhand eben der globalisierten Welt und eben auch der größten Lieferketten und Zulieferer, dass man nicht garantieren kann, dass man 0,0% von irgendeiner Firma, Nebenfirma, Tochterfirma oder sonstiges dort noch sich wiederfinden würde. Und 0% ist einfach völlig unrealistisch aus meiner Sicht, gerade in unserer heutigen Welt. Genau wie das Thema Dual Use heißt nichts anderes als Güter, die eigentlich für die Zivilgesellschaft gedacht sind, zum Thema Kleidung oder Nahrungsmittel in gewisser Art und Weise, können eben auch fürs Militär genutzt werden. Das heißt, ein Anbieter, der zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel, Outdoor-Kleidung oder eine Signalanlage oder ganz viel Software, IT, die auch sehr viel genutzt werden kann, von Seiten des Militärs ist die Frage, ob das eben ein Grund wäre, eine Firma, die einen minimalen Umsatz in dem Bereich hat, automatisch aus dem Portfolio rausfliegt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte aber auf jeden Fall darauf hinweisen, dass eben hier sehr viele Widersprüche vorhanden sind, weil die Art und Weise, wie diese Portale das Thema Nachhaltigkeit sehen, aus ihrer Warte extremst unterschiedlich ist. Und aus meiner Sicht darf man nicht zu dogmatisch unterwegs sein, wenn wir tatsächlich eben auch viele Menschen dazu animieren möchten, das Thema Nachhaltigkeit zu stärker ins Portfolio mit reinzunehmen. Zu guter Letzt, klar, die Kontaktdaten, gerade weil ich gesehen habe, dass das Thema grüne Finanzen sehr komplex ist und nicht so einfach, habe ich im letzten Jahr mein erstes Buch zum Thema grüne Finanzen, also wie man in das Thema einsteigt, das auf eine lockere Art und Weise, ohne dass man schnell überfordert wird, mit reingenommen, genauso wie jetzt im August das zweite rauskommt, der 30-Minuten-Ratgeber für nachhaltige Geldanlagen, damit man relativ schnell einen Überblick bekommt, auch als Nachschlagewerk, weil wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, kommt man schnell an seine Grenzen, beziehungsweise kann es passieren, dass man ja erstmal das Gefühl hat, dass man wieder bei Null anfangen muss. Und wir wollen ja was erreichen und wollen ja nicht Menschen wie verschrecken oder dass man das Gefühl hat, das bringt alles nichts, sondern man muss einfach verstehen, wir sind am Anfang von etwas ganz Neuem und wir müssen der ganzen Sache natürlich Zeit geben und wir müssen auch eben Widersprüche aushalten. So, jetzt war das schon eine halbe Stunde und hoffe.
Wir haben eine Reihe Fragen.
Ja.
Hier gibt es eine Frage, die besteht aus zwei, die zerlege ich mal. Der erste Teil ist, Kennst du Vergleiche von klassischen Indizes mit ihren Nachhaltigkeitsvarianten? Kennst du da systematische Vergleiche?
Nee, also systematische Vergleiche, dass man sagt, reine ETFs, wie sind da die Unterschiede? Also ich,
Performance,
ja.
was die Performance angeht, Renditevergleiche.
Renditevergleiche unter, also innerhalb von ETFs zum Beispiel.
Ja, also man könnte ja Indizes miteinander vergleichen. Also ich würde das einfach selbst machen. Das wäre jetzt so meine
Ja.
Empfehlung. Einfach ein Chart-Tool nehmen und den ETF, den normalen ETF oder den normalen Index mit dem Nachhaltigkeitsvariante übereinanderlegen und das über einen längeren Zeitraum einfach vergleichen, je nachdem, wie lange das schon gibt. Mit einer Sache, da muss man allerdings aufpassen, wenn man das mit ETFs macht, ob die müssen dann gleich ausgestattet sein, sonst kann man die nicht vergleichen. Also ich kann nicht einen ausschüttenden ETF mit einem thesaurierenden vergleichen, das kann natürlich nur falsch sein. Aber wenn man darauf achtet, wäre das eigentlich das, was ich empfehlen würde. Aber kennst du irgendeine Untersuchung dazu? Eine
Also es
Studie?
gibt, ja, da gibt es schon mehrere Studien. Also bereits in 2014 gab es ja eben auch die Studien von der Uni Hamburg und der Uni Kassel, die allgemein geschaut haben, ob das Thema Nachhaltigkeit und Rendite sich widersprechen. Und sie sind auch zu dem Ergebnis gekommen, also beide, dass nachhaltige Geldanlagen, egal ob es jetzt irgendwie ETFs oder Fonds sind, dass die nicht per se schlechter sind als konventionelle, sondern ganz im Gegenteil, teilweise eben eine Outperformance erzielen. Die NYU, die hat Ende 2020, also mitten in der Pandemiezeit, auch eine weitere Metastudie angesetzt mit dem gleichen Ergebnis, dass es ist immer meistens so knapp 80 bis 90% der Fälle konventionelle nicht besser sein müssen, beziehungsweise nachhaltiger mindestens gleich halten können. Also dieses Vorurteil, dass nachhaltige Geldanlagen eine schlechte Rendite erzielen, ist einfach unwahr.
Und ich würde auch da nochmal wirklich mir das auch langfristig angucken. Natürlich, wenn man jetzt eine Momentaufnahme nimmt und schaut sich das im Moment an, dann ist zu vermuten, dass in den letzten ein, zwei Jahren durch den Wegfall von vielen Energiewerten, die ja extrem stark performt haben, gerade so im letzten halben Jahr, das vielleicht wieder ein bisschen anders aussieht. Aber gerade in der langfristigen Geldanlage, wenn man sich das über einen längeren Zeitraum anguckt, dann sollte das durchaus sprechend sein. Der zweite Teil der Frage war nach deiner Einschätzung, ob die erhöhte Nachfrage nach ESG-ETFs auch deren Kurse antreiben kann und damit eigentlich die Rendite gegenüber dem Originalindex erhöht und auch natürlich die Anreize für die Unternehmen, da integriert zu sein. Kann man das irgendwie bewerten, ob das geht? Also ob das schon so stark ist?
Das hat man jetzt zum Beispiel auch bei den Solarwerten oder eben auch bei Wasserstoff ja gesehen. Ne? Also wenn natürlich eben ein erhöhtes Interesse ist in einem ganz bestimmten Bereich, dann wird es auch da phasenweise zu Übertreibungen kommen, was dazu führt, dass natürlich die Kurse vielleicht auch überproportional steigen und nicht einfach zum Wert hin. Also es wird da Übertreibungen entsprechend geben. Das Thema ESG ist ja so global ausgelegt, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt der ESG-Bereich, sondern wie wir eben anhand der Stile gesehen haben, sind da so viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass der ESG-Bereich wird eine Blasenbildung mit sich ziehen. Dafür ist einfach das Volumen viel, viel zu klein.
Und gerade bei uns zum Beispiel in Deutschland ist ja auch nochmal der Anteil der ETFs am Gesamtvolumen deutlich kleiner als jetzt etwa in den USA. Ja, ja. Da ist es natürlich dann vorstellbarer. Okay, jetzt noch eine Frage. Aber gerne hätte nicht Level 1, sondern du hattest ja vorhin die Wirksamkeitslevels in drei Kategorien beschrieben, sondern wenn ich gerne am liebsten börslich, am liebsten sozusagen freier Kapitalmarkt, tatsächlich aber auch ein Level B oder C erreichen will mit meinem Investment, habe ich da überhaupt Möglichkeiten? Neben
ja, natürlich. Genau, also natürlich so oder wenn wir natürlich unseren schönen grauen Kapitalmarkt uns anschauen, also einerseits natürlich das ganze Thema Direktinvestments, das heißt also in geschlossene Beteiligungen, wenn ich direkt in einen Windpark, in ein Infrastrukturprojekt, in einen Photovoltaikpark oder sowas investiere, dann habe ich natürlich eine sofortige Wirkung, die auch messbar und auch sichtbar ist. Dann gibt es natürlich eben auch über sogenannte Mikrofinanzfonds, die einen oder anderen vielleicht auch kennen werden, auch die Möglichkeit, wo man investieren kann. Es würde eher in die Klassifizierung 2 reinkommen. Keine bombastische Rendite, aber dafür eben durch Kleinstkredite, die in der Regel in Schwellenländern eben vergeben werden, vorwiegend auch an Frauen, dass man da durch diese Hilfe zur Selbsthilfe es schafft, dass diese Menschen eben auch eine eigene wirtschaftliche Basis aufbauen. Also das sind so die Bereiche, wo die normalen, wo wir als Verbraucher eigentlich nicht so unterwegs sind, sondern eher die institutionellen Anleger, also Großanleger oder große Versicherungsgesellschaften und so weiter, die eben mit unserem Geld ja auch im Hintergrund arbeiten und investieren müssen.
Und wie ist deine Einschätzung, deine Bewertung der Impact-ETFs, die in letzter Zeit ja sehr populär geworden sind? Also quasi wöchentlich kommt ein neuer auf den Markt.
Schwierig, insofern, dass wir diese Zuordnung, also wir haben ja die Zuordnung dieses Artikel 6, 8 und 9 und der größte Anbieter neben PT ist die DK, die den Bereich der Artikel 9 Fonds sagt, dass wir die allermeisten haben, dadurch, dass eben viele Daten noch fehlen. Also wir sind auf der Zeitschiene, was das Thema EU-Gesetze und dann nationale Gesetze unterwegs sind, unterschiedlich, sodass man nicht sagen kann, dass das, weil, wie sie sich alles eingeordnet haben, danach auch so sein wird und auch so bleiben wird. Ich glaube, dass die Zeit einfach zeigen wird, weil auch nachher das auch nachgewiesen werden muss anhand von technischen Details. Also es muss ja messbar sein. Man kann sich so nennen. Wir werden aber natürlich rückblickend sehen, ist das Versprochene eingehalten worden. Und wenn man das nachweisen kann, anhand eben auch von festen Kriterien, dann wäre es super. Ich glaube, dass wir alle noch ein bisschen schwimmen in dem Bereich gerade.
Ja, wie du selbst ja auch gesagt hast, das ist ein sehr dynamischer Bereich und findet ja auch viel Versuch und Korrektur statt, was aber ja
Trial and Error, genau.
So als nicht, wäre jetzt meine etwas laienhafte Zusammenfassung.
Ja, wir müssen ja irgendwie anfangen und das ist eben das Thema. Ne? Es ist ja ein Bereich, der wirklich so neu ist und der so fast irgendwie so unnormal, in Anführungsstrichen. Und wir haben alle diese Vorstellung, was Nachhaltigkeit ist. Und das ist ja meistens nicht positiv besetzt. Und sich damit überhaupt erstmal auseinanderzusetzen, ist schon irgendwie eine Herausforderung. Und dann erstmal zu sehen, was gibt es alles. Und dann, wie gesagt, diese Widersprüche auszuhalten. Das ist wirklich momentan ein sehr umfangreicher Bereich.
Liebe Jennifer, vielen Dank für deine Expertise und deine Zeit und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Interesse. Sie bekommen wie immer die Aufzeichnung im Nachgang zugesandt. Und das Schlusswort gehört dir.
Ja, vielen Dank, Edda, für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Schnipsel als Einblick irgendwie geben, Interesse auf mehr. Und ich kann nur jedem empfehlen, nicht verzagen, wenn man das Thema angeht, sondern eben einfach sich Hilfe suchen, ob es jetzt irgendwie durch Bücher, durch Podcasts oder eben auch durch solche Webinare ist. Denn wir müssen mit kleinen Schritten das ganze Thema angehen.
Gutes Schlusswort.
Danke.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.